Hallo und herzlich willkommen zu einer Sendung aus der Reihe Stadt im Aufbruch. Neue Konzepte für nachhaltiges Leben, Arbeiten und Wirtschaften in München. Bis 2050 sollen ca. 70% der weltweiten Bevölkerung in Städten leben. Schon heute liegt der Anteil bei ca. 55%. Das heißt, alle Zukunftsfragen der Menschheit werden in den Städten beantwortet werden müssen. Und Städte haben das Potenzial, Pioniere des Wandels zu sein. Die hohe Dichte an sozialer Vielfalt, kurze Wege, Kreativität und Innovationsfähigkeit, Zugang zu Kultur, Bildung und Infrastruktur, eine demokratische Öffentlichkeit. Dies alles können Faktoren sein für ein kreatives Labor, das neue Ideen für eine nachhaltige Zukunft unserer Gesellschaft hervorbringt. Und obwohl unstrittig ist, dass wir unser Leben und Arbeiten, unser wirtschaftliches Handeln und unser Konsumverhalten auf Nachhaltigkeit programmieren müssen, ziehen nur selten alle Akteure an einem Strang. Vielmehr werden noch immer von großen Teilen der Münchner Bevölkerung beispielsweise Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit, Klima- oder Umweltschutz mit Verzicht und Verlust an Lebensqualität verbunden. Dieser Auffassung bzw. diesen Ängsten wollen wir mit der Sendereihe entgegentreten. Bei der Sendung heute geht es um Reparieren statt Wegwerfen, um solidarisches Wirtschaften und um den fairen Handel. Raphael Thalhammer vom Münchner Nord-Süd-Forum informiert uns über die Bandbreite des fairen Handels, denn da hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Silvia Baringer von der Fachstelle Eine Welt des Referats für Gesundheit und Umwelt der Stadt München stellt uns die neue biofaire Münchenschokolade vor. Dann schauen wir auf die solidarische Landwirtschaft, genauer auf das Kartoffelkombinat, das in der Audiotour »So ernährt sich München« eine Stadtführung zu Orten nachhaltiger und regionaler Ernährung von Ober- nach Untergiesing von Ella von der Heide thematisiert wird. Danach sprechen wir mit zwei Menschen, die Genossinnen im Kartoffelkombinat sind. Und jetzt gleich geht es um Repair-Cafés in München. Reparieren ist besser als wegwerfen. Das leuchtet ein und deswegen bieten viele Initiativen in München mittlerweile in sogenannten Repair-Cafés die Möglichkeit an, Dinge reparieren zu lassen, die man sonst vielleicht wegwerfen würde. Ganz gleich, ob Toaster, Lampe, Föhn oder Spielzeug. Inzwischen kommt es einem vor, als hätte es Repair-Cafés schon immer gegeben. Dabei wurde das erste Repair-Café erst 2009 in Amsterdam ins Leben gerufen. Begleiten wir jetzt Lora-Mitarbeiterin Heidi Kaiser, die bei einem Repair-Café des HAI, des Hauses der Eigenarbeit, dabei war. Corona-bedingt fand es nicht wie sonst im HAI in der Wörthstraße in Haidhausen statt, sondern im Innenhof des Deutschen Museums. Zunächst aber erklärt Elisabeth Redler vom HAI, was es mit dem Repair-Café bei Ihnen auf sich hat.
Das Repair-Café ist ein Treffpunkt von Leuten, die gerne schrauben und tüfteln. Mit Bürgern und Bürgerinnen, die ihre defekten Geräte nicht einfach gedankenlos wegwerfen wollen. Es ist ehrenamtlich, es ist offen, gegen Spende sind wir tätig, wenn möglich, wenn erlaubt, mit Kaffee, damit die Leute sich auch austauschen können.
Jetzt also auf ins Reparaturcafé, in die Reparierbar, den Reparaturtreff, das Café kaputt im Innenhof des Deutschen Museums im Rahmen der Science Weeks, was den kräftigen Geräuschpegel erklärt.
Lange hat es heute gedauert, bis der Regen aufgehört hat an diesem grauen Sonntag, 30. August, an dem das zweite Repair-Café im Innenhof des Deutschen Museums stattfinden soll. Jetzt bin ich doch gekommen, weil der Regen nachgelassen hat und bin in den Innenhof geradelt. Und dann kam gleich ein ganz netter Herr auf mich zu und hat gesagt, ob dem Radl was fehlt. Dann habe ich gesagt, also nicht, dass ich wüsste, wollte mein Radl absperren. Und dann fand ich das Schloss nicht mehr. Das hatte sich doch glatt im Hinterreifen verwickelt. Gleich war der Herr da und hat gesagt, da kümmere ich mich jetzt drum. Aber ich sollte mich doch zuerst anmelden. Das mache ich jetzt. Ich melde jetzt gerade mein Fahrrad als Patienten hier an. Wird aufgenommen schriftlich.
Der Vorname bitte?
Heidi.
Heidi. Die Telefonnummer bitte?
700.
Dann würde ich gerne noch eine Unterschrift hier. Und mit dem Schein gehen Sie dann bitte dann zum Reparateur.
Jetzt bin ich an einem Tisch, da steht ein Küchengerät drauf. Das könnte eine Mikrowelle sein, kann aber auch so ein kleines Backrohr sein, ich weiß es nicht.
Das Multigrill, ja. Ein älteres Modell, aber Moventa war ja zuverlässig. Das ist halt nur der Schalter gerade.
Waren Sie schon öfter im Repair-Café?
Ich habe zufällig heute im Süddeutschen gelesen und wohne hier um die Ecke. Okay. Dachte, jetzt gehst du mal hin.
Dann hoffe ich, dass es funktioniert mit der Reparatur. Und Sie sind Spezialist für Küchengeräte, oder?
Nur ich mache alles, was irgendwie mit Elektro zu tun hat. Also alles, was irgendwie elektrische Geräte.
Passt und alles.
Wie lange sind Sie schon beim Repair-Café vom Heim?
Oh, ich mache das schon 3 Jahre mindestens jetzt. Okay. Ist halt jetzt ein bisschen besonders unter Corona-Bedingungen, wo wir froh sind, dass wir es überhaupt unter freiem Himmel machen dürfen.
Da haben Sie recht. Ja, dann wünsche ich viel Erfolg. Dann schaue ich jetzt zum meinem Fahrrad. Das schaut ja aus wie neu.
Es braucht eine Generalüberholung.
Tatsächlich?
Schauen Sie mal, das Rad ist ganz locker. Das ist gar nicht richtig fest. Haben Sie Feinde?
Nee, danke nicht.
Ich werde sie jetzt mal umdrehen.
Denken Sie, da hat jemand dran rumgeschraubt?
Schauen Sie mal hier.
Oh ja.
Das war locker.
Tatsächlich.
Gut, dass ich das bemerkt habe.
Ja. Oh je.
Das muss ich auch ein bisschen aufpumpen. Das ist ein bisschen weich. Hier ist es auch locker. Schauen wir mal.
Ja, das stimmt. Also ich habe es eigentlich fast auch jeden Tag in Benutzung. Und es ist nicht das Edelste, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Gut, dann komme ich nachher nochmal vorbei bei Ihnen. Also meinem Fahrrad geht sichtlich besser. Schauen wir mal, was noch zu sehen ist. An der Anmeldung stehen inzwischen 3 Leute schon. Es kommen zunehmend mehr Leute, weil das Wetter besser geworden ist und stabiler. Eine Dame hat einen schönen Globus auf dem Arm. Der Multigrill noch nicht fertig, aber die Reparateure arbeiten auch sehr gewissenhaft, muss ich wirklich sagen. So einen Service kriegt man sonst nirgends. Jetzt werden gerade 2 Stehlampen abtransportiert. Entschuldigung, darf ich Sie kurz aufhalten? Konnten Sie Ihre Lampen reparieren lassen? Was hat denn gefehlt?
Bei der einen fehlte die Sicherung, bei der anderen wissen wir es nicht.
Aber
sie funktionieren wieder. Ja, es war eine Kontaktfrage bei der anderen.
Waren Sie schon öfter im Repair-Café oder war das Ihr erster Besuch hier?
Also hier schon.
Aber woanders waren wir schon mal.
Ist eine tolle Sache, oder?
Ja.
Gute Einrichtung, da kann man nochmal Sachen zum Leben erwecken.
Bevor man sie wegschmeißt.
Eben. Ja, genau deswegen sind wir ja auch hier, sonst hätten wir es zum Recycling aufbringen müssen. Wäre schade drum gewesen.
Ja, eigentlich schon, das sind ja zeitlose Lampen. Eben. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Sonntag.
Servus.
Vielleicht können Sie mir jetzt sagen, warum Sie ins Repair-Café kommen.
Ja, weil ich sehr an Nachhaltigkeit interessiert bin.
Ja, wegschmeißen kann man schnell was und gehen Rohstoffe, Ressourcen kaputt. Waren Sie schon öfter im Repair-Café?
Ja, ich war schon öfter, jetzt nicht hier bei dieser Organisation, aber in Trudering und in Riem auch, ja. Und ich kaufe schon seit Jahren praktisch nichts Neues mehr, weder Kleidung noch Geräte noch Möbel.
Na, man spart einen Haufen Geld, wenn man nicht alles wegschmeißt, sondern repariert.
Der erste Grund ist wirklich dieses Nachhaltige.
Ich glaube, Sie waren die Dame mit dem Globus. Ist der schon repariert? Oder?
Ich bin jetzt gerade gekommen und habe ihn hier abgegeben. Jetzt stehe ich in der Warteschlange, bis ich dran bin.
Was fehlt denn dem guten Stück?
Ja, eigentlich das Licht fehlt. Sonst drehen kann er noch alles, aber es geht das Licht nicht mehr an. Jetzt habe ich es mir schon selber angeschaut. Ich schaffe es aber nicht, dieses Teil unten aus der Kugel raus aufzumachen und jetzt erwarte ich mir eine Hilfe hier.
Aber Sie waren schon öfter im Repair-Café, nehme ich fast an.
Ich kenne es high, weil ich hier in Heidhausen wohne und das bei mir um die Ecke ist. Und jetzt habe ich es gestern in der Süddeutschen gelesen, dass heute hier Repair-Café offen hat. Das ist auch leider nicht so oft. Und da habe ich die Gelegenheit gleich ausgenutzt, bei einer Trockenphase mal hierher zu kommen.
Ein Beitrag von Heidi Kaiser über das Repair-Café des Haus der Eigenarbeit im Innenhof des Deutschen Museums. Nur damit das klar ist, bis auf eventuell benötigte Ersatzteile ist die Reparatur kostenlos. Eine Garantie, dass die Reparatur gelingt, können Repair-Cafés aber natürlich nicht geben. Repair-Cafés gibt es in vielen Münchner Stadtteilen. In Haidhausen, Schwabing, Trudering, Sendling, Thalkirchen, Menzing, Neuhausen, Freimann, Giesing und noch viele mehr. Man findet sie leicht über eine Suchmaschine im Netz. Aber Corona-bedingt fanden in den letzten Monaten eher selten welche statt, derzeit gar keine. Bitte informieren Sie sich erst, bevor Sie einen Weg umsonst machen.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Wir haben schon in der letzten Sendung kurz darüber berichtet. Seit einigen Monaten steht die Audiotour »So ernährt sich München«, eine Stadtführung zu Orten nachhaltiger und regionaler Ernährung von Ober- nach Untergiesing, zum kostenlosen Herunterladen und Streamen zur Verfügung. Ella von der Heide und die Bürgerstiftung München haben eine Online-Führung erstellt, die auch zu Corona-Zeiten gut nutzbar ist. Auf einer Route von 1,5 Kilometern und 17 Stationen geht die Tour in 90 Minuten der Frage nach, wie Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner so mit Nahrungsmitteln versorgt werden können, dass die Umweltbelastung verringert, Müll reduziert, die Würde der Tiere geachtet wird, faire Preise und Löhne bezahlt werden, die regionale Landwirtschaft unterstützt wird und die Versorgung auch in Krisenzeiten funktioniert. Dieser kostenlose Hörspaziergang führt zu Orten, an denen Stadtpolitik, Gewerbe und Zivilgesellschaft ein ressourcenschonendes und faires Ernährungssystem gestalten. Von Produktion über Verarbeitung und Verkauf bis hin zum Umgang mit Nahrungsmittelabfällen geht es darum, positive Beispiele kennenzulernen und Ideen dafür zu bekommen, wo angesetzt werden kann, damit das Ernährungssystem in München nachhaltiger wird. Besichtigt und besucht werden auf der Audiotour zum Beispiel ein Hofladenautomat, das Giesinger Bräu, Komposttoiletten, ein Wochenmarkt, der Gemeinschaftsgarten Giesinger Grünspitz und als Beispiel für solidarische Wirtschaft bzw. solidarische Landwirtschaft das Kartoffelkombinat. Hören wir rein, was es auf der Audiotour zur Funktionsweise des Kartoffelkombinats zu sagen gibt. Ausgangspunkt ist der Giesinger Grünspitz. Dort gibt es nämlich nicht nur die Gemeinschaftsgärten, sondern auch eine Verteilstation des Kartoffelkombinats.
Jetzt soll es erstmal um die Holzkiste auf der rechten Seite gehen. Diese Box, die Sie hinter dem Gartentor sehen, ist einer der Verteilpunkte der größten Solawi Deutschlands. Wie bitte? Solawi? Solawi ist die Abkürzung für solidarische Landwirtschaft. Verbraucher und Verbraucherinnen schließen sich dabei mit landwirtschaftlichen Betrieben zusammen, um die Nahrungsmittelproduktion jenseits des Marktes zu organisieren. Das funktioniert so. Mehrere Haushalte übernehmen die Kosten für Gemüseanbau, Saatgut und Pacht und im Gegenzug erhalten sie Teile der Ernte. Wenn es viel gibt, bekommen sie viel und wenn es wenig gibt, wenig. Das Risiko eines Ernteausfalls wird also gemeinsam getragen. Die Landwirtschaft ist damit unabhängig vom Handel und kann langfristig planen. In München gibt es derzeit drei Solawis. Den Auergarten bei Freising, den Waldgärtner in Hohenkirchen und die dritte hier heißt Kartoffelkombinat und ist sogar Deutschlands größte Solawi. Sie wurde 2012 als selbstverwaltete Genossenschaft gegründet. Für einen Monatsbeitrag von 75 Euro können sich die 1.800 beteiligten Haushalte einmal pro Woche eine Kiste mit der Ernte von Gemüse und Obst an einem der 130 Verteilpunkte abholen. Die beteiligten Haushalte haben jeweils einen Genossenschaftsanteil und können mitgestalten, was, wie und wo angebaut wird. Die Genossenschaft hat eine 7 Hektar große Gärtnerei bei Mammendorf, ca. 30 Kilometer westlich von München gekauft und weitere 11 Hektar gepachtet. Produziert wird Gemüse und Obst nach Naturland-Öko-Standards. Im Kartoffelkombinat arbeiten 30 Personen in der Gärtnerei, beim Packen, Fahren und in der Organisation. Hören Sie selber, wie es im Kartoffelkombinat klingt.
Hallo, ich bin die Theresa, bin Vorständin vom Kartoffelkombinat und wir sind in unserer Gärtnerei, die liegt in Mammendorf. Genau, ich freue mich, dass ihr da seid und euch ein bisschen umschaut und ein bisschen aufnehmt, was hier passiert. Gehen wir mal ins Gewächshaus. Wir sind hier in einem unserer drei großen Gewächshäuser. Vor uns wuchs gerade der Kohlrabi, ganz fein. Der steht jetzt schon ein paar Wochen hier, wurde hier eingepflanzt, haben wir die Jungpflanzen gerückt. Da liegt auch ein Thermometer. Wir haben jetzt hier Anfang März, ob es dem nicht zu kalt wird. Also das zeigt auch die Minimaltemperatur an. Hier drin waren es 3,4 Grad. Das war wahrscheinlich irgendwann in der Nacht, gell? Und das ist natürlich knapp, aber das hält er schon noch ganz gut aus. Der wird deswegen von uns auch immer mit so einem Vlies zugedeckt für nachts, dass er da eben nicht erfriert. Wir beheizen hier nicht. Aus Klimaschutzgründen ist uns das ganz wichtig, dass wir hier so wenig Energie wie nötig sozusagen reinstecken. Wir haben sonntags immer Mitgärtnern hier, um 10 bis um 3 ungefähr. Das ist auch was total Lebendiges. Und da merke ich, dass tatsächlich dieses Gemüse, das man heute ansonsten irgendwie in den Kochtopf schmeißt oder in die Salatschüssel, nochmal mit anderen Augen gesehen wird. Und das geht oben mit, oh, schau mal, das Pflanzerl, was ist das überhaupt? Bis zu, oh, wow, schau mal, die Gurken habe ich gepflanzt und jetzt ernt die so, nicht? Also das ist echt, da wächst der Bezug dazu. Und das ist wirklich was Tolles. Da merke ich, das hat ganz viel mit Wertschätzung zum Tor, mit Wertschätzung vom Gemüse, mit Wertschätzung total, aber auch für diesen Beruf und für die Arbeit, die hier getan wird.
Ich bin Sophie, habe jetzt 2 Jahre die Ausbildung gemacht zur Gemüsegärtnerin. Ab nächste Woche werden wir wahrscheinlich aussäen draußen und die Woche danach fangen wir mit Pflanzen an. Wir haben über 50 Kulturen, ganz viel Kartoffeln natürlich, alles an Kohl, ganz viel Salate. Wir haben dann auch so ein paar besondere Sachen wie Puntarelle. Also es schaut so aus wie Löwenzahn. Man isst dann die Knospe, die schaut dann auch ein bisschen wie Spargel aus und das nennt man auch manchmal Vulkanspargel und schmeckt total knackig und ist echt super lecker.
Das wäre super, wenn eine Stadt wie München erkennt, das passt gut zu Erna und das ist auch ein wirklich nachhaltiges Konzept, das wir da fahren, das sie fördern wollen, zum sagen, Kim Kartoffelkombinat. Lass uns mal schauen, wo wir vielleicht einen Park haben, eine Grünfläche, wo so ein schöner Holz-Gemüseschrank eher nur ein Plus ist als ein Minus, ne? Also es belebt zum einen, es ist auf jeden Fall, wir kümmern uns auch drum, der schaut auch schön aus und das ist so ein bisschen was, wo ich gerade merke, da fand ich es toll, wenn wir da noch irgendwo besser reinpassen würden.
Neben der solidarischen Landwirtschaft gibt es in München mehrere Gemüsekisten-Abonnements. Wöchentlich wird dabei Ökogemüse aus der Region an die Haustür geliefert. Auch das bedeutet weniger Abhängigkeit vom Handel für die Bauern und Bäuerinnen. So können Stadtgesellschaft und Landwirtschaft wieder näher zusammenrücken, solidarisch sein und aktiv etwas gegen das Höfesterben tun. Denn alleine in Bayern sind in den letzten Jahren jeweils ca. 1000 Höfe aufgegeben worden. Geschlossen werden kleinere Höfe mit 10 bis 50 Hektar. Das sind genau die Höfe, die unsere Landwirtschaft, Landschaft und Ernährung vielfältig machen. Städterinnen und Städter können die Landwirtschaft um ihre Stadt herum auf diese Weise mitgestalten und beim Ausflug ohne Angst vor antibiotikaresistenten Keimen oder Chemiedusche Schmetterlinge zählen. Klingt nach einer Win-Win-Situation und nach einem guten Konzept für die Biostadt. Leider unterstützt die Stadt München solidarische Landwirtschaft und auch Biokisten noch nicht aktiv. Denkbar wäre zum Beispiel, dass die Stadt öffentliche Flächen für Verteilstationen bereitstellt oder die Lieferungen von Gemüsekisten an ärmere Haushalte finanziell unterstützt, wie das in anderen Städten schon passiert.
Soweit unser Ausschnitt zur solidarischen Landwirtschaft von der Audiotour »So ernährt sich München«, eine Stadtführung zu Orten nachhaltiger und regionaler Ernährung von Ober- nach Untergiesing von Ella von der Heide. Theresa Lukaschik hat das Kartoffelkombinat vorgestellt. Die Audiotour steht unter www.audio.eineandrewelt-ist-pflanzbar und zwischen Eine andere Welt ist pflanzbar jeweils ein Minus oder ein Bindestrich und dann .de zum kostenlosen Herunterladen und Streamen zur Verfügung. www.audio.eineandrewelt-ist-pflanzbar.de und zwischen Eine andere Welt ist pflanzbar jeweils ein Minus oder ein Bindestrich und dann .de und es lohnt sich daran teilzunehmen. Probieren Sie es aus. Auch das Zuhausehören macht richtig Spaß und neugierig. Kommen wir nochmal zurück zum Kartoffelkombinat. Wir haben mit zwei Genossinnen des Kartoffelkombinats gesprochen, die seit 3 Jahren Mitglied sind. Wir wollten wissen, wie es ihnen dort gefällt, warum sie dabei sind und wer die Idee dazu hatte.
Ich hatte die Idee und ich bin darauf gekommen, weil ich mich regional ernähren wollte und dann durch Recherche einfach auf das Kartoffelkombinat, das zu dem Zeitpunkt noch relativ neu war, in München gekommen bin und dazu gestoßen bin. Und man kann da am Anfang eine Probekiste bestellen und das haben wir ausprobiert und haben es als gut befunden.
So war's. Das ist die Geschichte, wie wir dazugekommen sind. Und ich glaube, das Kartoffelkombinat, also warum wir es oder warum es auch jetzt gut ist, ist vor allem, weil man, glaube ich, viel entdecken kann. Und zwar, wenn man bereit ist, sich einfach auf regionales und saisonales Gemüse einzulassen, das man vielleicht auch jetzt gerade mal nicht kennt so und bereit ist, auch mal einfach heimische neue Gemüsesorten zu entdecken und auch damit neue Geschmacksnuancen und Sachen auszuprobieren, neue Gerichte auszuprobieren. Ich glaube, da kann man echt vieles entdecken, was man vielleicht sonst nie auf dem Teller liegen hat. Und das würde ich schon sagen, hat meinen Speiseplan jetzt persönlich bereichert. Und ich bin auch auf ganz viele neue Ideen gekommen, was man kochen kann und einfach essen kann. Also und deswegen war das total die coole Kiste, diese Kartoffelkombinatskiste auszuprobieren.
Jetzt hast du das Regionale angesprochen und auch das Saisonale. Und ihr seid seit 3 Jahren dabei. Also ihr habt alle Jahreszeiten durch. Wenn ihr jetzt mal so in euch geht, Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter, was gibt's denn da im Speziellen beim Kartoffelkombinat?
Naja, natürlich ist, würde ich sagen, so der Sommer oder der Herbst natürlich die spannendste Jahreszeit, weil es da die meiste Vielfalt und Auswahl gibt. Aber und im Winter stößt man auch manchmal an seine Grenzen, weil es sehr viel kohllastiges Material gibt, weil wir nun mal hier regional in Deutschland sehr viel Kohle haben. Aber man wird auch sehr ideenreich, glaube ich, was man kochen kann.
Was gibt's denn im Sommer und Frühjahr?
Mein persönliches Highlight sind immer die Tomaten. Also wenn die Tomatensaison irgendwie dann losgeht und man die ersten richtig roten, geil schmeckenden Tomaten und Paprikas in der Kiste hat, das ist einfach mega. Wie soll man sagen, das ist natürlich das krasse Gefälle dann jetzt vor allem eben zum Winter, wenn man dann nur noch eben beim Weißkohl, Rosenkohl, Blumenkohl angekommen ist, was natürlich auch seinen Charme und Reiz hat, aber natürlich auch gewisserweise limitiert ist, würde ich sagen.
Was ist denn der Gedanke dahinter? Ihr habt jetzt gesagt, also diese Gemüsen ausprobieren, saisonal, regional. Und da steckt ja auch ein bisschen mehr dahinter. Da geht es ja auch um Nachhaltigkeit und etc. etc. Ist das für euch überhaupt das Entscheidende gewesen? Oder ist da wirklich das Essen, das Gemüseessen, was auch immer es da im Angebot gibt, das Entscheidende gewesen?
Nee, also es war schon der entscheidende Grund, der ökologische Aspekt. Weil sonst kann man ja eben auch einkaufen im Laden gehen und sagen, man ernährt sich da gesund und hat eben eigentlich auch die Auswahl. Und da ist es wirklich so, dass man regional vor Ort das Gemüse produziert wird. Und auch ein wichtiger Aspekt, denke ich, beim Kartoffelkombinat ist, dass sie sehr viel Wert auf einen sozialen Aspekt legen. Also, dass sie auch wirklich schauen, dass ihre Arbeitskräfte fair bezahlt sind.
Ja, also ich denke schon auch, also wer sich einfach nur günstig Gemüse kaufen will, für den ist Kartoffelkombinat sicherlich die falsche Adresse. Es geht vor allem um diesen größeren Ansatz, dass man wirklich die regionale Produktion fördern möchte. Ich denke, alles hat so ein bisschen natürlich schon auch seine Grenzen, weil natürlich stellt sich auch beim Kartoffelkombinat so oder für das Kartoffelkombinat ein bisschen die Frage, nicht umsonst spezialisieren sich Bauern heutzutage auf vielleicht ein Obst, ein Gemüse. Ich meine, man braucht Lagerhallen für ganz viele Gemüsesorten, ganz viele Obstsorten, die auf eine bestimmte Temperatur vielleicht ausgelegt sind und zu einem Zeitpunkt im Jahr geöffnet werden müssen. Und im Kartoffelkombinat zum Beispiel muss man schon schauen, sie brauchen verschiedene Lagerräume bei verschiedenen Temperaturen. Also ich meine, auch das ist alles viel größerer logistischer Aufwand, kostet viel mehr Geld. Also da ist einfach auch, also das ist komplizierter einfach und das erzeugt viel mehr Kosten. Trotzdem ist am Ende deswegen das Gemüse regional erzeugt und da ist man einfach gerne auch bereit, diesen Preis zu zahlen, würde ich sagen.
Wenn ich mich jetzt recht erinnere beim Kartoffelkombinat, es wird nicht geliefert, es gibt Abholstationen, oder? Wo ist die bei euch und wo wohnt ihr?
Wir sind am Sendlinger Tor und wohnen im Lehl, wobei es auch eine Abholstation im Lehl geben würde. Es gibt unterschiedliche Vorteile, je nachdem, weil diese Abholstationen zeitlich unterschiedlich besetzt sind, je nachdem, ob es in einem Büro ist oder in einem Privathaushalt. Und die am Sendlinger Tor hat den Vorteil, dass man da zu jeder Uhrzeit hin kann und die im Lehl ist halt ein Büro, da wäre es abends nicht besetzt, deswegen wäre das für uns nicht ganz so praktisch.
Noch eine letzte Frage, ihr leidet jetzt gerade wegen des Kohls, aber ihr bleibt dabei auch die nächsten Jahre.
Boah, Suggestivfrage, aber ich würde schon sagen, also wir sind jetzt schon so lange dabei, bis jetzt, bis auf die Pastinaken, die zehren bei uns immer wirklich. Nein, aber das Konzept ist gut, die Idee ist gut, Und ich glaube, so, ich kann nur für mich sprechen jetzt auch. Also ich finde, das sollten wir auch weiterhin machen.
Ja, stehe ich voll dahinter.
Soweit zwei Genossinnen des Kartoffelkombinats. Das Kartoffelkombinat ist eine Genossenschaft der solidarischen Landwirtschaft. Kaffee, Schokolade, Kakao, Tee. Das waren und sind noch immer die bekanntesten und auch meistgekauften Produkte des fairen Handels, der Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre in Deutschland und in Bayern Fuß gefasst hat. Dann sind weitere wichtige und gern gekaufte Produkte hinzugekommen. Rosen, Wein, Nüsse oder Trockenfrüchte. Außerdem zahlreiche Handwerksartikel oder Schmuck. Dann aber ging es wieder einen Schritt weiter. Zum Beispiel kamen Textilien dazu, aber auch immer mehr Dienstleistungen. Dann das Tauschen und Teilen. Um über die große Bandbreite des fairen Handels in München einen Überblick zu bekommen, lohnt sich ein Blick auf die Internetseite münchen-fair.de des Nord-Süd-Forums, einem entwicklungspolitischen Dachverband mit 60 Mitgliedsgruppen in der Region München. Raphael Thalhammer erläutert uns, was man auf der Seite findet.
Auf dieser Plattform münchen-fair.de findet man zunächst mal eine Karte, eine Landkarte von München, und darauf sind ganz viele kleine blaue Herzchen vermerkt. Und an jedem Ort, an dem eben so ein Icon markiert ist, findet man eine Initiative für nachhaltigen Konsum in München. Also das können sein Fair-Fashion-Läden, das können Foodsharing-Verteilerpunkte sein, das können Lastenräder sein, die man da zum Beispiel kostenlos ausleihen kann. Das können Unverpacktläden sein, das kann eine Bank sein, wo man das Geld sozusagen auch unter ethischen Kriterien anlegen kann. Also einfach ganz viele Möglichkeiten, den eigenen Lebensstil nachhaltiger zu gestalten.
Warum hat das Nord-Süd-Forum das gemacht? Was hat euch angetrieben?
Ja, für uns ist ja sozusagen immer die Frage, wie können wir Fragen globaler Gerechtigkeit und diese komplexen globalen Zusammenhänge, über die wir sozusagen als entwicklungspolitischer Dachverband, mit denen wir konfrontiert sind, wie können wir das zugänglich machen für die Menschen hier in München? Wie können wir das runterbrechen auf die Ebene und auf die Frage, was kann jede Einzelne und jeder Einzelne denn auch persönlich dafür tun, um diese Externalisierungsmomente, um diese Ausbeutungsstrukturen, die es im globalen Handel leider gibt, eben um dagegen auch vorzugehen und ein Zeichen dagegen zu setzen. Und deswegen sind in der Bildungsarbeit, in der wir machen, und in der Öffentlichkeitsarbeit einfach diese Frage, was können wir selber hier vor Ort tun, eine zentrale. Und eine Ebene davon ist sozusagen dieses individuelle Verhalten und das Konsumverhalten. Mir ist es ganz wichtig zu betonen, dass das natürlich eine wichtige Ebene ist, aber natürlich nicht die einzige, weil wir sind nicht nur Konsumentinnen und Konsument, sondern wir sind vor allem auch politische Wesen. Und auf dieser Ebene gilt es natürlich genauso aktiv zu sein und zu arbeiten. Das tun wir auch. Aber wir ermöglichen mit dieser Webseite und zum Beispiel auch mit unserem Print-Einkaufsführer Fairer Handel in München den Menschen eben einen sehr niederschwelligen Zugang zu dieser individuellen Handlungsebene, sage ich mal.
Die Internetseite gibt es jetzt seit über 10 Jahren. Da hat sich einiges getan in den letzten Jahren. Kannst du sagen, was sich davon vielleicht von den Anfängen, wenn du auf die Anfänge zurückschaust, bis heute verändert hat an der Seite?
Ja, die letzten 10 Jahre, da hat sich ja, glaube ich, einfach auch unser Internetverhalten und das Internet an sich auch wahnsinnig verändert. Also die Seite war anfangs eine Infoseite mit ganz viel Hintergrundinformationen auch zum fairen Handel. Und diese Anlaufstellen, sage ich mal, diese Läden zum Beispiel, die waren sehr knapp nur vorgestellt, einfach in einer tabellarischen Übersicht mit Anschrift und dem Titel, dem Namen sozusagen. Und wir haben dann vor 5 Jahren die Seite komplett überarbeitet und gelauncht und haben da zum Beispiel geändert, dass wir viel mehr Bilder eingebaut haben, dass man diese Initiativen dann oder diese Läden dann, dass man da einen Eindruck von bekommen kann, dass die da nicht nur genannt, sondern auch wirklich vorgestellt werden, dass man die auf einer Karte sozusagen darstellt, um wirklich zu sehen, wo die sind. Für die Karte haben wir eine Filteroption hinterlegt, dass man zu einzelnen Themenbereichen suchen kann. Sozusagen der Gedanke dahinter war, den fairen Handel auch ein bisschen aus dieser Öko-Nische rauszuholen, auch was die Ästhetik angeht, eine moderne, junge Ästhetik versuchen da sozusagen der Seite zu geben. Und mehr Benutzerfreundlichkeit will heißen, wenn jemand wirklich einen, ich sage jetzt mal, einen fairen Klamottenladen sucht, dann ist er eigentlich nicht auf der Suche nach vielen Hintergrundinformationen, sondern nach der Adresse und nach dem passenden Laden. Und deswegen haben wir versucht, quasi diese Shops in den Vordergrund zu holen, um quasi die Zugänglichkeit zu erhöhen und die Hintergrundinfos, die uns natürlich nach wie vor wichtig sind, auch bereitzustellen, aber quasi eine Klickebene weiterhin.
Werden die Fair Fashion Läden am meisten angeklickt oder was ist da der Renner?
Tatsächlich ist es so. Also das Thema Fair Fashion merken wir sowohl auf der Webseite wie auch bei unseren Stadtrundgängen Orte des Wandels. Das ist wirklich anschlussfähig für ganz viele Menschen. Da ist im öffentlichen Bewusstsein oder bei den allermeisten einfach schon wirklich angekommen. Hoppla, die Modeindustrie ist sowohl für sehr problematische Arbeitsbedingungen wie auch für große Umweltschäden verantwortlich. Und da muss sich was ändern. Und das merken wir ganz deutlich bei den Klickzahlen auf unserer Webseite. 95% der Klicks drehen sich wirklich rund um das Thema Fair Fashion.
95%? Ja, das ist ja gewaltig.
Genau. Also wir haben auch mal überlegt, nur dieses Thema zu bespielen auf der Seite. Ich fände das aber schade, weil natürlich schon die Idee ist, quasi über diesen Magnet Fair Fashion die Menschen dann auch mit anderen Themen zu konfrontieren. Ich tracke die Webseite sozusagen, ja, also man kann ja nachverfolgen sozusagen, wie die Klicks sich auf der Seite quasi verhalten. Und da sieht man, dass es natürlich auch Menschen gibt, die über Fair Fashion einsteigen und dann zu anderen Themen kommen.
Was hast du denn für Infos, Erfahrungen? Du musst jetzt nicht einzelne Läden, Initiativen oder Vereine nennen, wie es denen in der Corona-Krise ergeht. Kannst du da so ein bisschen pauschal was sagen?
Ja, also mein Eindruck, es ist natürlich ein beschränkter Einblick, den ich da sozusagen vermitteln kann, aber mein Eindruck ist ein zwiegespaltener. Zum einen, ich bin immer noch überrascht, es gab in den letzten Monaten, ja, also ich habe jetzt nur im Jahr 2020 gezählt, da waren es 13 neue Läden, die selber auf uns zugekommen sind und quasi darum gebeten haben, auf diese Seite aufgenommen zu werden. Das ist natürlich super erfreulich. Gleichzeitig merken wir eben, dass auch einige Läden zugemacht haben, die sich dann abmelden mussten oder auch einige, die sich eben gar nicht abgemeldet haben, sondern von denen wir einfach mitbekommen haben, dass sie leider diese Corona-Zeit eben ja nicht überstanden haben. Genau, das ist schon ja für uns auch traurig, weil da auch Initiativen und Läden dabei waren, mit denen wir intensiver auch schon zusammengearbeitet haben und im Kontakt standen. Genau. Was wir da an Rückmeldungen bekommen, ist ja nicht nur sozusagen die Beschränkungen, jetzt zum Beispiel weniger Leute dürfen in den Laden oder so, sondern das Hauptproblem ist in dem Fall quasi das Kaufverhalten, das sich komplett ins Internet verlagert. Ne? Mhm. Also, dass die Leute weniger in Läden gehen oder sich teilweise sogar in Läden beraten lassen und dann aber die Produkte übers Internet beziehen. Ja, das ist natürlich massiv und total schade.
Genau, vielleicht gleich an dieser Stelle nochmal den Aufruf, geht in den stationären Einzelhandel, unterstützt den Einzelhandel lokal vor Ort und kauft nicht, kann man ruhig mal sagen, bei den großen Internet-Online-Händlern.
Unbedingt.
Letzte Frage. Ich habe vorhin gesagt, welche Ziele verfolgt das Nord-Süd-Forum mit der Seite? Ja, haben wir ganz vergessen. Was macht denn das Nord-Süd-Forum überhaupt?
Das Nord-Süd-Forum ist ein Zusammenschluss von 62 Gruppen hier in München, die sich alle auf ganz unterschiedlichen Ebenen zu dem Thema globale Gerechtigkeit, Entwicklungszusammenarbeit, die sich damit beschäftigen. Genau. Wir haben da eine ganz große Vielfalt an Mitgliedsgruppen. Das ist total spannend und schön. Es gibt große Hilfswerke, sage ich mal, die wirklich Solidaritätsarbeit und Projektarbeit in allen möglichen Ländern rund um den Globus quasi unterstützen. Es gibt kleine Initiativen, die aus einer privaten Begegnung oder aus einer privaten Partnerschaft entstanden sind und dann über viele Jahre gepflegt wurden. Es gibt Initiativen, die sich aus dieser Form von Projektarbeit komplett zurückgezogen haben und nur noch Bildungs- und Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit hier vor Ort machen. Genau, also das ist wirklich eine große Vielfalt, die wir da in den Reihen unserer Mitgliedsgruppen sehen. Und genau, wir versuchen zum einen, diese Gruppen zu unterstützen, zu vernetzen, Fortbildungsangebote, Rundbriefe etc., gemeinsame Veranstaltungen zu machen und wollen natürlich auch deren Stimme sozusagen bündeln und die Stadtgesellschaft, die Stadtpolitik, die Verwaltung und auch die Zivilgesellschaft damit konfrontieren und unsere Stimme da sozusagen für globale Gerechtigkeit auch erheben und dann eben auch einzubringen an verschiedenen Stellen.
Die Produktpalette im Fernhandel hat sich erweitert, wie wir von Raphael Thalhammer vom Münchner Nord-Süd-Forum hören konnten. Und nicht nur das, auch Dienstleistungen wie Repair-Cafés, faire und ökologische Geldanlagen oder Foodsharing oder die Ausleihe von kostenlosen Lastenrädern ist hinzugekommen. Das mag zwar nicht den klassischen Fernhandel ausmachen, zu einem nachhaltigen, ökologischen und sozialen Konsum gehören die Angebote allemal dazu. Wer jetzt neugierig geworden ist, die Internetseite münchen-fair.de bietet einen guten Überblick. Sie wird vom Nord-Süd-Forum betreut und regelmäßig aktualisiert. Und wer Interesse hat, Unternehmen des fairen Handels und Initiativen für einen nachhaltigen Lebensstil persönlich kennenzulernen, der oder die sei zusätzlich noch auf die Internetseite ortedeswandels.de verwiesen. Dort gibt es Informationen über Stadtspaziergänge, die Menschen, Initiativen oder Unternehmen besuchen und vorstellen, die sich für einen ökosozialen Wandel einsetzen.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Und jetzt schauen wir auf ein konkretes Projekt des fairen Handels, bei dem auch die Stadt München mitmischt. Haben Sie schon mal von der München-Schokolade gehört? Am 2. Dezember hat Bürgermeisterin Katrin Habenschaden die neue München-Schokolade vorgestellt. Die Schokolade ist ein Projekt des stadtweiten Bündnisses Fair Trade Stadt München. Wer hinter der Fair Trade Stadt München steckt und was das Besondere an der München-Schokolade ist, das hören wir jetzt von Raphael Thalhammer vom Münchner Nord-Süd-Forum, der bei uns im Studio war und den wir eben schon gehört haben, sowie von Silvia Baringer von der Fachstelle Eine Welt im Referat für Umwelt und Gesundheit der Stadt, mit der wir am Telefon gesprochen haben.
Das Besondere an der Schokolade ist, dass sie fair gehandelt ist und noch dazu bio. Es ist eine GEPA-Schokolade. Bei der Präsentation der neuen München-Schokolade durch die Bürgermeisterin Katrin Habenschaden war sehr deutlich, dass die Bürgermeisterin sehr offen ist und interessiert auch für das Thema fairer Handel. Das Besondere an der München-Schokolade ist auch noch, dass sie von Berufsschülerinnen und Schülern der Berufsschule für Farbe und Gestaltung die Entwürfe gemacht wurden. Es war ein Wettbewerb an der Schule, den ein engagierter Lehrer mit anderen Kollegen und Kolleginnen durchgeführt hat. Und somit war das einfach auch eine sehr schöne Kooperation zwischen der Berufsschule und der Fair Trade Stadt München. Und die Bürgermeisterin hat das auch sehr gewürdigt, weil bei diesem Termin am 2. Dezember war auch einer der Berufsschullehrer dabei und hat dann die ganzen Entwürfe, die gemacht wurden von den Berufsschülerinnen, vorgestellt und die Bürgermeisterin war sehr interessiert an diesen ganzen Entwürfen auch. Schön ist, dass dieses Thema fairer Handel immer weiter auch in die Stadtgesellschaft reinkommt und auch immer bekannter wird. Und die Schokolade und auch der München Kaffee, den es ja schon länger gibt, der mittlerweile auch abgestimmt ist im Design mit der neuen Schokolade, zwei gute Produkte sind, um in München auch für den fairen Handel werben zu können. Und nicht nur werben, sondern die Schokolade ist auch einfach sehr lecker. Und zu der Frage, wer steht hinter der Fairtrade Stadt München? Weil die Fairtrade Stadt München hat ja diese Produkte entwickelt in Kooperation mit der Berufsschule. Fairtrade Städte oder Fairtrade Towns sind eine weltweite Kampagne, um den fairen Handel auf lokaler Ebene bekannter zu machen. In Deutschland gibt es mittlerweile über 700 Fairtrade Towns und in den Fairtrade Towns haben sich Gruppen gebildet oder Bündnisse zwischen Stadtverwaltung, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und anderen mit diesem Ziel, den fairen Handel bekannter zu machen. Und in München ist es so, dass München wurde 2013 ausgezeichnet als Fairtrade Stadt und gibt es diverse Akteure in dem Bündnis, zum Beispiel Verkauf Handelskontor als Verhandelsorganisation,
der Weltladen in Feldmoching, das Erzbischöfliche Ordinariat, der Kreisjugendring München-Stadt und aus der Stadtverwaltung vom Referat für Gesundheit und Umwelt und vom Pädagogischen Institut des Referats für Bildung und Sport, also zwei Kollegen, Kolleginnen aus der Stadtverwaltung.
Okay, und all die versuchen, den Gedanken des fairen Handels in die Stadtgesellschaft reinzutragen. Kommen wir zurück zur München-Schokolade. Woher kommen denn die Rohstoffe und ganz wichtig, es ist der faire Handel, wie wird die Schokolade produziert?
Ja, das Schöne an dieser Schokolade und an der Gepa-Schokolade an sich ist, dass die Rohstoffe tatsächlich quasi bis ganz zu Beginn rückverfolgt werden können. Das heißt, wir wissen, woher die Bohnen für die Kakaobutter kommen. Und in diesem Fall kommen die eben aus Paraguay, Bolivien, von der Dominikanischen Republik und von São Tomé. Die Bohnen werden dort Genossenschaften von kleinen Bäuerinnen und Kleinbauern eben gewonnen und dann zur Schokolade weiterverarbeitet. Diese Weiterverarbeitung geschieht hier in Deutschland. Was eben auch noch besonders ist an der Schokolade, dass auch alle anderen Bestandteile, also auch die Milch, die natürlich nicht aus dem globalen Süden kommt, sondern von Bäuerinnen und Bauern und aus der Landwirtschaft hier vor Ort, dass die sozusagen auch zertifiziert sind. Und über die Milchwerke Berchtesgadener Land, die haben ja eben das auch ein Fair-Siegel sozusagen. Und das heißt, auch die Milch ist mit fairen Milchpreisen für die heimischen Bäuerinnen und Bauern hier quasi ausgestattet. Und deswegen ist die Schokolade sozusagen rundum von der Bohne bis zur Tafel und in allen ihren Bestandteilen biologisch angebaut und fair hergestellt.
Jetzt hat ja Frau Baringer schon das Entstehungsgeschichte der Verpackung und des Designs kurz angesprochen. Vielleicht können Sie da noch ein paar Sätze ergänzend dazu sagen.
Es gibt in München die Berufsfachschule für Farbe und Gestaltung und wir hatten die Idee, die Schülerinnen und Schüler dort anzusprechen, ob sie Lust haben, das neue Design für die München Schokolade zu gestalten und sind da an einen engagierten Lehrer, den Herrn Clemens Abert, herangetreten und der hat die Idee gleich aufgegriffen und fand super und hat da wirklich ein Riesenprojekt an seiner Schule damit gestaltet. Es ging dann nicht nur um diesen Wettbewerb, sondern die haben wirklich auch zum fairen Handel quasi im Unterricht gearbeitet. Es gab da kleine Referate dazu. Es gab eine Exkursion. Die ganze Klasse ist eben in das Verkaufhandelskontor gefahren, haben sich dort zum fairen Handel informiert, haben quasi dort den Auftrag bekommen und die Auftragsbeschreibung zur Gestaltung eben dieser Banderole oder zur Gestaltung dieser Tafel, der Schokolade. Und da haben dann ganz, ganz viele wirklich schöne Entwürfe dazu gestaltet. Es gab dann eine Sitzung sozusagen, wo wir von der Steuerungsgruppe der Fairtrade-Stadt an die Schule gekommen sind und gemeinsam mit nochmal einem Gremium an Lehrerinnen und Lehrern der Schule diese Entwürfe vorgestellt bekommen haben von den Schülerinnen und Schülern und dann gemeinsam eben auch bewertet und ausgewählt haben. Diese Auswahl ist uns nicht leicht gefallen, weil es wirklich viele tolle Entwürfe gab. Aber genau, und so war quasi der Findungsprozess zu dem Design. Und wir freuen uns, dass immer noch viele tolle Entwürfe sozusagen in der Schublade liegen und überlegen schon, ob es vielleicht mal eine Wiesen-Edition oder zum Christopher Street Day eine ganz bunte Schokolade oder mal sehen. Das lassen wir uns nochmal überraschen. Vielleicht kommt da noch was.
Wo können die Kundinnen und Kunden die Schokolade kaufen und in welchen Geschmacksrichtungen geht das?
Die Schokolade gibt es einmal als Vollmilchschokolade mit 37% Kakao und einmal als Zartbitter mit 60% Kakaogehalt. Zu kaufen gibt es die Schokolade in allen Vollkornerfilialen, im Weltladen in Heidhausen, im Weltladen in Feldmoching und für Aktionsgruppen und für größere Mengen im Großhandel sozusagen auch im Verkaufhandelskontor in Obergiesing. Wir sind noch dabei, auch weitere VertriebspartnerInnen zu gewinnen. Es gibt die Seite www.münchen-schokolade.de, auf der auch alle Verkaufsstellen dann gelistet sein werden.
Also ihr würdet jetzt auch nicht ausschließen, dass bei Rewe, Aldi, Lidl, Edeka, dass das da unterkommt?
Ganz ehrlich gesagt haben wir darüber noch gar nicht intensiver nachgedacht, weil wir schon die Strategie verfolgen, die faire Schokolade, wie ich es an der Schokolade vorher auch dargestellt habe, was quasi die Arbeitsbedingungen hier im globalen Norden angeht, für die Milchwirtschaft, dass wir da auch gucken, wo wollen wir die Schokolade tatsächlich platzieren. Und in erster Linie denken wir da jetzt eher an die Bioketten, Basic etc. und an den Einzelhandel, also auch an die kleinen inhabergeführten Bioläden in München und weniger an die Discounter, bei denen die Arbeitsbedingungen ja auch nicht sozusagen den Kriterien und unseren Vorstellungen vom fairen Lohn und fairer Arbeit entsprechen.
Vielleicht kann ich hier noch was ergänzen. Also wir versuchen natürlich als stadtweites Bündnis auch die München Schokolade und den München Kaffee in die Stadtverwaltung zu bringen. Das heißt wirklich auch zum Beispiel aufs Oktoberfest, dass die Stände die verkaufen oder ans Tourismusamt im Kontakt mit den Hotels und Gaststätten. Oder natürlich auch, wenn irgendwelche Veranstaltungen sind, Vorträge bei der Stadt, man kann es als Geschenk nehmen für die Referenten, Referentinnen oder die Protokollabteilung, die immer wieder auch Gäste hat aus anderen Städten oder aus anderen Ländern. Oder es gibt bei der Stadt ja auch diese Geschenkkörbe für Geburtstage, dass man die da mit reinbringt. Also es gibt schon ganz viele Ideen, wo man München Schokolade und München Kaffee kombiniert auch ja öffentlich machen kann und damit werben kann.
Jetzt haben Sie gerade den München Kaffee angesprochen, den gibt es nämlich auch neben der München Schokolade. Was hat es denn mit dem auf sich? Vielleicht dazu auch noch ein kurzes Wort.
Ja, den München Kaffee gibt es auch schon seit vielen Jahren und ganz analog zu der Schokolade ist das ein Kaffee auch von der GEPA sozusagen zur Verfügung gestellt, der von Kleinbauerngenossenschaften in Südamerika gewonnen wird. Und ja, der wurde jetzt eben auch an das Design der neuen München Schokolade angepasst. Und eignet sich daher ganz wunderbar auch zum Beispiel als Geschenkset zusammen mit der Schokolade für Weihnachten oder für Geburtstage oder als Mitbringsel aus München.
Und nach einer kleinen Pause erzählen wir dann noch, wie München Schokolade und München Kaffee das indigene Volk der Ashaninka im peruanischen Regenwald unterstützen.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480 2851. 480 2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Für jede Tafel München Schokolade und für jedes Päckchen München Kaffee werden 5 Cent an das indigene Volk der Ashaninka im peruanischen Regenwald gespendet. Silvia Baringer von der Fachstelle Eine Welt im Referat für Umwelt und Gesundheit der Stadt erzählt uns mehr von den Ashaninkas und mehr über die Klimapartnerschaft des indigenen Volkes mit der Stadt München.
Die Ashaninka sind ein indigenes Volk, die eben vor allem im amazonischen Regenwald in Peru leben. Es sind ungefähr 80.000 Menschen, die in Dorfgemeinschaften leben, in der Regel meist im intakten Regenwald, aber auch natürlich in Gebieten, wo der Regenwald auch schon abgeholzt ist und sind auch sehr gut untereinander organisiert. Also das heißt, sie sind in den Dörfern gut organisiert, es gibt Dorfchefs oder Chefinnen, es gibt einen Zusammenschluss der Dörfer, es gibt indigene Organisationen auf regionaler Ebene und auf nationaler Ebene, um ihre Interessen und ihre Rechte, ihre indigenen Rechte auch im Land durchzusetzen, was manchmal nicht so ganz einfach ist. Also sie müssen sich schon sehr stark und gut artikulieren können, um auch gehört zu werden.
Seit vielen Jahren nun schon pflegen die Ashaninka und die Stadt München eine sogenannte Klimapartnerschaft. Wer macht denn da mit? Wie schaut diese Klimapartnerschaft aus? Welche Ziele verfolgt man damit?
Also die Klimapartnerschaft gibt es schon sehr lange, seit über 20 Jahren jetzt. Mitmachen tut hier in München, also entstanden ist sie in der Zivilgesellschaft, sprich im Nord-Süd-Forum München. Und dort gibt es einen Arbeitskreis Ashaninka. Das sind viele Ehrenamtliche oder einige Ehrenamtliche, die sich sehr engagieren für diese Klimapartnerschaft mit den Ashaninka. Und von städtischer Seite gibt es auch mich in Person als Ansprechpartnerin für die Klimapartnerschaft. Der Hintergrund ist einfach, dass München, also die Stadt München, Mitglied ist im Europäischen Klimabündnis. Und im Rahmen von dieser Mitgliedschaft hat sich die Partnerschaft entwickelt und besteht seitdem und ist sowohl von städtischer Seite als auch von der Zivilgesellschaft sehr lebendig mit den Partnern vor Ort. Und die Partnerschaft hat 2 Säulen. Also zum einen ist es so, vor allem von der Zivilgesellschaft werden kleine Projekte vor Ort in den Dorfgemeinschaften unterstützt. und auch die indigenen Organisationen in ihren politischen Forderungen unterstützt. Und der andere Part oder die andere Säule in der Kooperation der Klimapartnerschaft ist die Bildungsarbeit hier bei uns in München. Alle 2 Jahre kommen 1-2 Delegierte der Ashaninka nach München. Sie besuchen Schulen, machen Veranstaltungen, also das Programm organisieren wir und informieren ganz konkret und authentisch über ihre Situation, über ihr Leben im Regenwald, über die Probleme mit dem Regenwald, mit der Regenwaldabholzung und was das für Auswirkungen hat. Und das Ziel dieser Klimapartnerschaft von beiden Seiten ist der Schutz des Regenwaldes, der gemeinsame Schutz des Regenwaldes und auch den Lebensraum für die Menschen, die im Regenwald leben und wohnen, zu erhalten und zu schützen.
Wie ist es denn jetzt aktuell oder wie ist es in den letzten 8-9 Monaten gelaufen? Wie geht es weiter? Angesichts der Corona-Krise werden Projekte derzeit verfolgt, zusammen mit den Ashaninka?
Also es gibt natürlich nach wie vor die Projektunterstützung zum Thema Landsicherung, Wiederaufforstung, rechtlicher Beistand von Dorfchefs, die zum Teil von der Holzmafia, die illegal Regenwald abholzen, eingeschüchtert sind beziehungsweise die Gerichtsverfahren haben, weil sie sich gewehrt haben gegen diese Holzfirmen, also wo dann zum Beispiel ein Anwalt bezahlt wird oder auch Unterstützung von Frauengruppen. Das sind die Projekte, die natürlich auch weiterlaufen und weiterhin unterstützt werden. Es gibt noch andere, das sind jetzt nur Beispiele. Dieses Jahr ist natürlich auch vor Ort eine ganz andere Situation aufgrund der Corona-Pandemie. Die, Gott sei Dank, in dem Gebiet, wo wir die Kontakte haben, sind jetzt noch nicht sehr viel Infizierte. Sie schauen, also die Dorfgemeinschaften und die indigenen Organisationen passen sehr gut auf, dass sie geschützt sind, dass niemand in ihre Dörfer kommt, dass sie nicht infiziert werden. Das Problem vor Ort ist eher, dass sie ihre Waren, also Obst, Kakao, Kaffee und so weiter, was sie normalerweise auf den Märkten verkaufen und dadurch Einkommen haben, dass sie das natürlich nicht mehr verkaufen können und ihnen somit auch das Geld fehlt, um sich Grundnahrungsmittel wie Öl oder Salz zu kaufen. Also das heißt, sie sind sehr abgeschnitten, wenn sie sich zurückziehen in ihre Dörfer. Und es ist wichtig, dass man sie versorgt mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln, aber auch mit Atemschutzmasken und eventuell Medikamenten, wenn das gebraucht wird. Und das war der Grund, warum die Stadt München dann im März gesagt hat, wir leisten Katastrophenhilfe, also Corona-Hilfe in diesem Jahr in Höhe von 15.000 Euro und haben dort mit den indigenen Organisationen vor Ort diese Hilfe, also an die Organisationen weitergeleitet und vor Ort wurde die dann umgesetzt, gemeinsam auf Basis von einem Strategieplan gegen die Pandemie. Und auch die Zivilgesellschaft, der Arbeitskreis Ashaninka, hat sehr viel Spenden gesammelt hier, um dort vor Ort Lebensmittelbrücken für die Familien in den Dorfgemeinschaften aufzubauen und die mit Lebensmitteln zu versorgen und auch schwangeren Frauen in Krankenhäusern Unterstützung zu geben, also das Nötigste, was sie brauchen.
Was würden Sie denn sagen, was können wir Menschen hierzulande denn von den Ashaninkas lernen?
Ich denke, wichtig ist einfach, die Erfahrung hat es gezeigt, bei den vielen Besuchen, die wir schon hatten, wirklich nochmal deutlich zu haben, was dort vor Ort, welche Auswirkungen die Zerstörung der Regenwälder dort vor Ort bei den Menschen hat, die dort leben und ganz konkret, was der Klimawandel dann bedeutet auch für diese Menschen und natürlich auch, wir können viel lernen von der Lebenssituation von den indigenen Völkern im Regenwald und ihr Umgang auch mit der Natur, dass sie sich als Teil der Natur fühlen und verstehen und somit auch dem Regenwald und ihrer Umgebung sehr viel Respekt zollen und sehr respektvoll umgehen. Ich denke, das ist eine Vorstellung, wo wir sehr viel lernen können und auch gemeinsame Ideen entwickeln, wie der Regenwald geschützt werden kann und welche Unterstützung sie brauchen. Also es wird sehr klar auch formuliert von den Partnern vor Ort, was sie benötigen und jetzt das Wichtigste am Schluss, wir können natürlich auch sehr viel darüber lernen, was unser Verhalten hier mit dem Regenwald und dem Regenwaldschutz zu tun hat, beziehungsweise der Regenwaldzerstörung. Also zum Beispiel unser Fleischverzehr, ich denke, das ist mittlerweile bekannt, was das für Auswirkungen hat auf die Abholzung vom Regenwald, was die Verwendung von Palmöl hier, was es für Auswirkungen hat. Also diese ganzen globalen Zusammenhänge wirklich klar und konkret und unmittelbar hier auch zu verstehen und natürlich unser eigenes Verhalten auch zu reflektieren.
Der Arbeitskreis Klimapartnerschaft München mit dem indigenen Volk der Ashaninka in Peru im Nord-Süd-Forum, ein etwas langer Name, aber so heißt der Arbeitskreis, hat für das Projekt Solidarität und Regenwaldschutz kürzlich im November den dritten Preis des Eine-Welt-Preises bekommen. Gab es da einen speziellen Anlass oder war das eher so die Anerkennung für den langjährigen Einsatz?
Dieser Bayerische Eine-Welt-Preis wird ja alle 2 Jahre ausgelobt vom Eine-Welt-Netzwerk Bayern und der Staatskanzlei zusammen. Und deswegen sehe ich diesen Preis wirklich als Anerkennung für diese langjährige Partnerschaft. Wir haben es vorher schon gehört, seit 1997, seit 23 Jahren gibt es die Klimapartnerschaft, wird begleitet durch diesen Arbeitskreis auch. Und das ist natürlich ein riesen Engagement und ganz viel Zeit und Herzblut, die da auch in diese Partnerschaft schon geflossen sind. Ganz besonders schön finde ich, dass es schon viele Besuche auch gab von Delegierten eben hier. Wir haben gerade schon gehört über das Bildungsprogramm. Also, dass diese Partnerschaft wirklich auf einer Beidseitigkeit und auf einem gegenseitigen Kennenlernen da ein sehr starkes Fundament hat.
Soweit Raphael Thalhammer vom Münchner Nord-Süd-Forum, der bei uns im Studio war, und Silvia Baringer von der Fachstelle Eine Welt im Referat für Umwelt und Gesundheit der Stadt, mit der wir am Telefon gesprochen haben. Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Mitgearbeitet hat Heidi Kaiser und verantwortlich war Dietmar Freitsmiedl, der sich auch am Mikrofon verabschiedet.